In dieser Reihe, in der es um den Glauben an den Namen Jesus ging, kommen wir heute zum letzten Abschnitt. Da geht es um die völlige Gewissheit. Und ich lese aus Römer 8, die Verse 1 bis 11. Da wird vorher noch von Paulus geschildert, wie er innerlich zerrissen ist, weil er die Macht der Sünde sieht und sein schwaches Wollen, dass es nicht vollbringen kann. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann beginnt er dort in Römer 8. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Jetzt ist es wichtig, der Geist Gottes soll uns regieren. Denn die da fleischlich sind, das sind ichsüchtige Leute, die sind ichsüchtig gesinnt, fleischlich. Die aber vom Geist Gottes sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer diesen Geist Gottes nicht hat, der ist kein Christ. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Als entscheidender Satz, so gibt es nun kein Verdammungsurteil für die, die in Christus Jesus sind. Bei einem Krankenbesuch klagte ein Mann, die Schmerzen könnte man noch ertragen, wenn man wüsste, ob man je einmal wieder ganz gesund wird. Solche Ungewissheit zermürbt. Man klammert sich an die leichten Strohhalme der Hoffnung und wird plötzlich bitter enttäuscht. Alles war Trug. Darum ist jetzt wichtig, ob es im Glauben Gewissheit gibt. Nicht wenige empfinden schon den Gedanken vermessen, dass man in Glaubensdingen gewiss sein könnte. Hochmut kommt vor dem Fall, sagen sie. Da wird an den Felsenmann Petrus erinnert, der ausgerechnet in der wichtigsten Stunde umkippte, als er allzu siegesgewiss losstürmte. Scheinbar demütig wird dann darauf verwiesen, dass unser Erkennen immer Stückwerk bleibe und der Glaube jeden Tag neu erkämpft werden müsse. Aber in der Bibel steht's anders. Es gibt zwar keine Gewissheit, wenn ich auf meinen Mut und meine Treue sehe, an mir und in mir ist alles wackelig, so gut gemeint mein Eifer und meine Hingabe auch sein können. Es gibt keine Entscheidung, die wir nicht schon morgen wieder in Zweifel ziehen könnten. Es tut gut, hier schonungslos ehrlich zu sein. Der Heilige Geist aber weist unseren Glauben von uns weg auf Jesus. Jesus starb für meine Schuld. Wer zu ihm kommt, wird nicht hinausgestoßen. Hier wackelt nichts mehr. Alles ist fest und zuverlässig. Was Jesus sagt, ist wahr und gewiss. Wenn er vergeben hat, ist die belastende Schuld total ausgeräumt und niemand darf sie wieder auf den Tisch legen. Wir sehen fortwährend nur die geschehene massive Schuld, die uns anklagt. Das Kreuz Jesu aber macht uns gewiss, dass hier Jesus eine völlige Versöhnung gewirkt hat. Ihm kann ich glauben und Amen dazu sagen, so sei es ist gewiss. Und Jesus verspricht, wer ihn bittet, der empfängt gewiss seinen Heiligen Geist. Diesen Schritt kann jeder nur für sich persönlich im Glauben vollziehen. Wer aber sucht, der findet, und wer bittet, der empfängt. Der Kampf um die Reinheit und Heiligung des Lebens bleibt dort kein aussichtsloses Abenteuer, wo Gottes mächtiger, heiliger Geist uns völlig erneuert. Das ist eine alte Verheißung in der Bibel. Schon der Prophet Hesekiel spricht in Hesekiel 36, Vers 26 davon, dass Gott das schaffen will. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und dann spricht Jesus davon in einem ganz eindrücklichen Gleichnis, dass er uns ganz gewiss den Heiligen Geist gibt, der Heilige Geist, der uns die Augen des Glaubens öffnet, dass wir verstehen können und glauben können. Ohne Heiligen Geist kann keiner glauben oder Jesus einen Herrn nennen. Da heißt es in Lukas 11, Vers 9, und Jesus sagt, ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, das ist jetzt wichtig, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Es ist seine Vatergüte, seine große Barmherzigkeit mit uns. Und in Johannes Evangelium 7, das war am Laubhüttenfest, der feierliche Gottesdienst im Tempel, tausende von Menschen und im letzten Augenblick, wo der Gottesdienst schließt, am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer jetzt noch Durst hat, komm her, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte Jesus aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und das beginnt dann am Pfingstfest, Apostelgeschichte 2. Da sagt Paulus schon, so schließt er seine Predigt, wo er noch einmal über die Schuld der Abweisung von Jesus redet und dann schließt er im Vers 36, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und die Gewissheit ist hier zugesprochen, aber das hängt entscheidend, zwei Verse weiter, spricht Petrus, als es ihnen ins Gewissen fährt, durchs Herz geht und sie fragen, was sollen wir tun, tut Buße, kehrt um, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Nicht der Gehorsam, wenn wir alle Gebote erfüllt haben, das können wir ja gar nicht, sondern die Umkehr, Christus suchen und seinen Heiligen Geist. Das ist entscheidend wichtig. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Und dann spricht Paulus auch in 2. Korinther 4 sehr viel davon, dass dieser Geist Gottes uns geschenkt wird, aber das hängt dann dort sehr zusammen, auch mit den schweren Leiden, die wir tragen müssen. Vers 11, 2. Korinther 4, Vers 11, denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben von Jesus offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie schon bei Abraham, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Das ist wunderbar, dass wir diesen Geist Gottes haben. Vers 6 in diesem Kapitel heißt es, Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht von Jesus Christus. Wunderbar, dass wir das erleben dürfen, dass der Geist Gottes in uns wohnen will. Und in Galater 5, Vers 16, da steht dann, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das merkt ihr sofort, wenn ihr umkehrt, dass das Fleisch sich empört wird in den Geist und dann gibt es einen inneren Kampf. Aber es ist so wichtig, dass wir uns unter den Sieg von Jesus stellen. Jesus ist Sieger. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Und dann kommt das, was die Frucht des Geistes ist. Das ist eine ganz wunderbare Frucht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Und dann heißt es im Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und ich möchte schließen mit dem schönen Liedvers, seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort, dass er werde mein Regierer durch die Welt zur Himmelspfort, dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, dass des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst Macht stille, alles Ding wird seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.